Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Es gibt Fälle, die brennen sich ins kollektive Gedächtnis ein. Nicht nur wegen der Taten, sondern auch wegen der prominenten Täter und Tatverdächtigen. Im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wissen wir viel über die Reichen und Mächtigen, die er zu seinen Freundinnen rechnete. Viel über seine Netzwerke und politischen Kontakte. Wir diskutieren über Geld, über Einfluss und Eliten, analysieren das Verhalten von Politik und Staatsanwälten und lassen uns von widerlichen sexuellen Gewalttaten schocken. Aber eine Frage stellen wir viel zu selten. Was ist eigentlich mit den Opfern dieser Verbrechen? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 53. Folge von Mikas Matrix. Mein heutiger Gast ist Stefanie Lohaus. Stefanie ist Mitbegründerin des Missy-Magazins und Mitverfasserin der Kampagne Hashtag Ausnahmslos, die sich gegen sexualisierte Gewalt richtet. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Ihr werdet eine spannende Wissenschaftlerin aus Frankreich kennenlernen, könnt euch über den Mansplainer aufregen, über eine gute Nachricht freuen und euch mit der Kolumne Sexistische Kackscheiße über den alltäglichen Sexismus ärgern. Los geht's, kommt her und hört zu. Mit seiner Komplizin Ghislaine Maxwell unterhielt der US-Milliardär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein über Jahrzehnte einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Mädchen und jungen Frauen. Die Opfer wurden nicht nur von ihm selbst brutal missbraucht, sondern auch seinen prominenten Kumpanen aus aller Welt zum Vergnügen angeboten. Die seit Beginn diesen Jahres veröffentlichten Epstein-Akten dokumentieren das Missbrauchs- und Finanznetzwerk des Milliardärs. Und wie reagiert die Öffentlichkeit? Welche Prominente waren wie, wann und wie lange mit Epstein verbandelt? Gibt es dazu Videos, Mails, Fluglisten? Die Schlagzeilen drehen sich um die Enthüllung der Täter. Aber was ist mit Epsteins Opfern, mit den Mädchen und Frauen, deren Leben dauerhaft beeinträchtigt oder zerstört wurde? Warum fesseln uns die Täterfiguren mehr als die Biografien der Betroffenen? Darüber spreche ich jetzt mit Stefanie Lohaus. Wie ich schon sagte, hat Stefanie 2008 das Missy-Magazin mitgegründet, die Zeitschrift für Pop, Politik und Feminismus. Und seit Jahren beschäftigt sich Stefanie mit dem Thema sexualisierte Gewalt. Beim Hashtag Aufschrei, bei Hashtag Ausnahmslos und der MeToo-Kampagne. Inzwischen ist Stefanie Lohaus nicht mehr Chefredakteurin von Missy, sondern arbeitet bei der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Dort ist sie Mitglied der Geschäftsführung, verantwortet die Kommunikation und ist Projektleiterin des Bündnis Gemeinsam gegen Sexismus. Mit Stefanie will ich darüber diskutieren, warum wir uns so gern auf die Täter statt auf die Opfer konzentrieren, was das über unsere Medienlogik sagt, über unsere Faszination für Macht und unsere Fähigkeit mitzufühlen.
Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images.
Britain's former Prince Andrew, his ex-wife Sarah Ferguson and career politician Peter Mandelson are among those who've been thrust back into the eye of the Jeffrey Epstein storm after shocking, often intimate emails with the disgraced financier were released by the U.S. Justice Department.
I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert.
Here again, he is pictured with the film director Woody Allen, former Israeli Prime Minister Ehud Barak, and standing on the left, the magician David Blaine.
This picture shows. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, liebe Bascha. Vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, Stefanie, wenn wir über den Fall Epstein sprechen, da fallen ja sofort bestimmte Begriffe. Macht, Netzwerke, Prominente, politische Verbindungen. Reicht das, um das Ausmaß der Verbrechen zu verstehen?
Ich glaube, wenn solche Begriffe fallen, dann bin ich tatsächlich schon halbwegs zufrieden. Mir ist aufgefallen, dass häufig ja auch so Begriffe benutzt werden wie Sexskandal oder es ist von Sexpartys die Rede, die das ja alles auch nochmal verschleiern, ne? In der Tat geht es um Machtmissbrauch, um im Grunde genommen ja Menschenhandel, organisierte Kriminalität. Genau. Ne? Also das sind die Begriffe, die fehlen.
Genau, oder dass zum Beispiel auch der Begriff minderjährige Frauen immer benutzt wird.
Genau.
Also entweder sind es Mädchen oder es sind Frauen.
Genau, also es geht ja um Kinder und Jugendliche.
Ganz genau.
Im Großen und Ganzen. Auch wenn es um Frauen ginge, wäre es schrecklich. Ne? Also das
geht es ja auch, aber um junge Frauen
genau.
In der Regel.
Und also natürlich sieht man quasi so ein Framing in den Medien, das im Grunde sensationalisierend und verharmlosend ist, ne? Was das tatsächliche Ausmaß dieser Verbrechen beschreibt und auch die Strukturen, wie das überhaupt möglich war, über so viele Jahre diese Verbrechen aufrechtzuerhalten, obwohl wir ja jetzt, wo die Files zum Teil zugänglich sind, auch mitbekommen, dass schon Mitte der 90er Anzeigen vorlagen gegen Epstein, dass das bekannt wurde.
Das ist jetzt keine Schulfrage, Stefanie, aber du könntest doch bestimmt jetzt auch eine ganze Reihe Täter nennen, aber die Geschichten von den Opfern, da fällt uns doch gar nicht so viel ein, oder?
Das kommt ein wenig darauf an, was für Medien man konsumiert und wie man sich informiert. Also ich selber folge zum Beispiel auf Instagram einigen Accounts, die spezifisch auch nochmal die Betroffenen in den Mittelpunkt rücken, ne, und auch die Geschichten der Betroffenen, derjenigen,
die sprechen. Das sind aber nicht die Mainstream-Medien.
Genau. Also da bekommt man dann schon etwas mit. In den Mainstream-Medien, ja, da ist die der Fokus auf die Prominenten, ne, auf diese Netzwerke viel stärker. Ich finde das teilweise auch schwierig, wie das bebildert wird. Also, ne, also da werden Fotos veröffentlicht, die Betroffenen bekommen dann so Balken über die Augen.
Genau, so dass man nur das Gesicht nicht erkennen kann, aber genau. Trotzdem werden die Körper ausgestellt.
Genau, natürlich führen diese Bilder auch dazu, dass man ein unangenehmes Gefühl bekommt oder ein wenig auch das Ausmaß der Taten verstehen kann, teilweise.
Ja, weil es ja auch so Fotos gibt, wo man Epstein sieht und möglichst noch einen weiteren Mann oder zwei weitere Männer und um ihn herum eine ganze Schar sehr junger Frauen und teilweise auch Mädchen.
Genau, und teilweise eben auch wenig bekleidet und so weiter.
Genau.
Ne? Und in Posen, weiß ich nicht, auf dem Boden sitzend, etc. Und auf der einen Seite habe ich den Eindruck, okay, damit wird eben auch deutlich, worum es ging. Also, dass es eben wirklich auch nicht harmlos war. Und gleichzeitig frage ich mich eben, ja, wo ist das Einverständnis der Betroffenen? Ne? Und es ist immer Epstein, der sozusagen da im Mittelpunkt steht. Viele andere Täter sind unsichtbar. Ne? Also es geht ja auch gar nicht immer um prominente Personen, die jetzt der Allgemeinheit bekannt sind. Das sind ja viele Manager, Politiker, leitende Führungspersonen von öffentlichen Institutionen und so weiter, die jetzt der Allgemeinheit nicht so bekannt sind, die aber jetzt ja auch teilweise reihenweise zurücktreten. Ne? CEOs von Medien, Unternehmen und so weiter und so fort.
Aber trotzdem, unsere Neugierde ist doch immer auf die Täter gerichtet, selbst wenn wir sie zum Teil überhaupt nicht kennen. Und die Täter kommen dann ins Rampenlicht, die Betroffenen bleiben oft anonym. Sie bleiben ja auch anonym aus Schutzgründen, aber gleichzeitig verschwinden sie damit ja auch ein Stück aus dem öffentlichen Gedächtnis und aus dem öffentlichen Bewusstsein.
Ja, ich glaube, das hat so mehrere Ebenen. Ne? Auf der einen Seite würde ich eben sagen, das ist die Medienlogik, sozusagen zu berichten über
darüber
die bekannten Geschichten, die Prominenten und so weiter.
Reden.
Und zum anderen ist es natürlich auch im Interesse der Opfer teilweise nicht publik zu werden, anonym zu bleiben. Ich würde da eine Parallele ziehen oder vielleicht im Abgleich den Fall Pellico heranführen. Also Giselle Pellico, die ja lange mit sich gerungen hat, ob sie ja in die Öffentlichkeit treten will, die ursprünglich auch anonym bleiben wollte.
Ne? Wir sollten vielleicht nochmal dazu sagen, das ist die Französin, die von ihrem Mann und vielen Männern, die er angeheuert hat, vergewaltigt wurde, während sie bewusstlos
war. Genau, sie wurde sediert und sie hat sich ja entschieden, öffentlich aufzutreten, um genau diese Logik zu durchbrechen. Und das hat in ihrem Fall ja auch sehr gut funktioniert.
Die Scham muss die Seite wechseln, ist jetzt ein Satz, den werden wir nie wieder vergessen.
Ja, sie ist jetzt ein international bekanntes Gesicht für genau dieses Phänomen. Sie hat diesen Verbrechen ein Gesicht gegeben. Und das ist aber ja auch ihre persönliche Entscheidung gewesen, die sie bewusst getroffen hat. Einige Betroffene entscheiden sich dafür, an die Öffentlichkeit zu treten. Also im Fall Epstein, das die berühmteste Betroffene, Virginia Giuffre zum Beispiel. Die hat den Stein ja auch mit ins Rollen gebracht, hat dann ein Buch geschrieben.
Aber sich leider dann auch und sicher auch aufgrund dieser ganzen Geschichte das Leben genommen.
Genau, also nach ihrem Suizid wurde ja ihr Buch veröffentlicht und so weiter. Und sie steht ja auch ein wenig mit ihrem Gesicht für diese ganzen Betroffenen. Es gibt auch noch andere, die das tun. Aber es ist natürlich nur ein Bruchteil. So, und das kann den Betroffenen aber natürlich auch nicht verübelt werden. Ja, also sie sind nicht dafür verantwortlich, wie das Thema in den Medien gespielt wird.
Und sie
aber
sind nicht in der Pflicht, sie sind nicht ihre in der Anonymität aufzugeben.
Genau, und es gibt sehr, sehr gute Gründe, anonym bleiben zu wollen. Also sehr, sehr gute Gründe. In dem Sinne ist das so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wir haben natürlich auf der einen Seite die Täter, die auch, finde ich, benannt werden sollten. Also benannt werden sollten, auch darüber muss gesprochen werden und gleichzeitig eben innerhalb dieser Medienlogik natürlich dann wieder das Problem, dass es eben, ja, dass dieses Skandalöse über die Netzwerke und dann eben leider Gottes teilweise mit verharmlosenden Begriffen und so weiter transportiert wird.
Aber findest du, dass diese Asymmetrie in diesem Fall hier, also hier ist sie besonders auffällig, natürlich, weil es eben um sexualisierte Gewalt geht.
Ja.
Gleichzeitig spiegelt das doch auch ein gesellschaftliches Muster drüber. Wir reden gleich nochmal über die Medien, die natürlich da auch eine besondere Rolle spielen. Aber wir können uns ja sozusagen als Medienkonsumenten auch nicht einfach rausziehen. Also eigentlich spiegelt sich doch hier das typische Muster, wie man auf Täter und wie man auf Opfer guckt wieder. Oder findest du nicht?
Naja, also es ist natürlich so, wenn wir das jetzt vielleicht ein bisschen im Rahmen von patriarchalen Strukturen einordnen, ne, dann ist es ja sowieso so, dass wir auch bei anderen Themen und viel mehr Berichterstattung über Männer haben. Also ne, die sind im Zentrum
in
unserer Aufmerksamkeit.
In Deutschland viermal so viel mehr
genau, da gibt
wird
es
über
auch,
Männer berichtet als über Frauen.
Genau, da gibt es ja auch Zahlen zu. Das ist ein weltweites Phänomen. Also wir haben sowieso schon diesen, ich sag mal, unbewussten Fokus auf Männer. Ja, und Männer als Täter sozusagen, das ist ja auch ein, oder die ihre Macht benutzen, also wir haben die Kombination von Männern und Macht, auch das ist ja sozusagen in allen Bereichen der Gesellschaft eine gängige Kombination, also auch in Führungspositionen und so weiter und in Machtpositionen haben wir vermehrt Männer sitzen und dieser Fokus sozusagen auf die Eliten, sag ich mal, ne, auf diese männlichen Eliten, der ist antrainiert oder gelernt. Also ich würde sagen, das ist tief verankert in uns, ne, das ist sozusagen die Geschichte und die, wenn wir jetzt bei anderen Fällen oder überhaupt allgemein ne, die Berichterstattung zu geschlechtsspezifischer Gewalt anschauen, dann ist halt die Zentriertheit der Betroffenen, also auch in dem Sinne von jetzt nicht nur wer ist das, ja, sondern auch was macht das mit Betroffenen, was sind die Auswirkungen der Gewalt, was macht das mit den Angehörigen, wie gehen die damit um, welche Folgen hat das, aber auch welche, ich sag mal, Coping-Mechanismen, Umgangsstrategien gibt es. Das ist eben quasi, darüber wird nicht berichtet und auch, und das macht natürlich auch erst möglich, dass wir so einen verharmlosenden Blick auf dieses Thema behalten. Ne? Also das schützt in dem Sinne absurderweise das System, also vielleicht nicht die Einzelnen, also nicht die Betroffenen, um die es jetzt geht in den Medien, die wären da mit Sicherheit gerne nicht. Also, ne, also das ist jetzt ja nicht
gerne
dienlich.
Anonym, die
genau.
Täter.
Und gleichzeitig ist dieser Fokus auf diese Einzelperson, schützt das System, weil es die Strukturen unsichtbar macht. Ne? Also das sind dann, das Frappierende an diesem Fall ist ja, dass es im Grunde sich um einen Fall von organisierter Kriminalität handelt. Ne? Also man könnte ja auch sprechen
kriminelle
über
Netzwerke.
Ja, kriminelle Netzwerke, an denen viele Menschen beteiligt waren. Und in dem Moment, wo Einzelpersonen herausgepickt werden und so ins Zentrum gestellt werden, wird das unsichtbar gemacht. Ne? Dann sind es halt, also das Sensationelle ist dann eben, oh, diese Person, wie konnte sie
das
nur?
Das einzelne Monster.
Ne? Das einzelne Monster. So, es gibt ja jetzt auch ein paar Frauen natürlich, also Ghislaine Maxwell zum Beispiel, natürlich sowieso, die ja auch im Gefängnis sitzt, aber jetzt hier der Fall.
Die Komplizin von Epstein.
Genau, die Komplizin von Epstein, aber jetzt gab es ja auch die Verbindung zu Mette Marit, aus
der
norwegischen Kronprinzessin. Das ist jetzt eine der wenigen Frauen, die da erwähnt werden. Aber genau dieser Netzwerkcharakter, der das alles auch so, dieses erschreckende Ausmaß sozusagen so einzigartig macht. Also das ist ein Netzwerk von sehr mächtigen, sehr prominenten Menschen ist. Der wird dadurch unsichtbar gemacht oder, was man ja auch teilweise schon sieht, in so Verschwörungserzählungen eingebunden. Ne? Dann wird es wieder überhöht. Ne? Also man braucht keine Verschwörungserzählungen, die das Ganze noch schlimmer und unglaublicher machen, um sozusagen
Einfluss,
darüber zu sprechen.
Den dieses Netzwerk hatte, ist wahrscheinlich schlimm genug. Und wir wissen ja noch nicht mal, wie viel Erpressungspotenzial gegenüber den einzelnen Leuten, die in diesem Netzwerk waren, wie viel Erpressungspotenzial, auch politisches Erpressungspotenzial es da gibt.
Genau.
Denn wie hier im Fall Epstein, die Täter Gesichter bekommen und die Opfer zum größten Teil eher Schatten sind. Verlängern wir dann nicht sozusagen symbolisch die Bühne der Täter jedes Mal, wenn wir die Namen wiederholen? Also selbst wenn die Täter dann schon verurteilt sind oder tot sind, wie Epstein, wir geben ihnen doch immer wieder den Raum in der Öffentlichkeit.
Naja, das ist ja das Potenzial, weswegen Menschen ja auch Straftaten begehen, um berühmt zu werden. Ne? Also ich würde jetzt eben denken, bei den Personen, bei denen hier die Rede davon ist, die wären gerne nicht auf dieser Bühne. Also wir tun ihnen in dem Sinne keinen Gefallen. Aber dieses Aufmerksamkeit erregen durch kriminelle Handlungen, das ist ja für manche Persönlichkeiten sogar ein Ansporn, solche Taten zu begehen oder Gewalttaten zu begehen. Ne?
Und die Medien sind ja dann diejenigen, die das Ganze verlängern. Wenn wir jetzt mal, also du warst mal Journalistin, ich bin Journalistin, aber lass uns auch mal so ein bisschen Medienbashing betreiben. Also gerade im Fall Epstein, also ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele Medien getrieben sind, nicht von journalistischer Verantwortung, sondern eher von Klickzahlen, von Dramatisierung und auch einer Skandallogik. Mhm.
Also wirklich, das ist doch nicht so kompliziert zu verstehen. Dum-tschick,
dum-tschick, dum-tschick, dum-tschick,
dum-tschick. Es ist doch so, Medien berichten über Macht und Macht liegt bei den Tätern, nicht bei den Opfern. Wenn man verstehen will, wie so ein System funktioniert, schaut man auf die Netzwerke, das Geld, die politischen Verbindungen. Das ist relevant. Natürlich sind die Opfergeschichten tragisch. Aber Tragik allein erklärt noch nichts. Ohne den Blick auf prominente Namen hätte der Fall nie diese Wucht entwickelt, die er hat. Aufmerksamkeit entsteht nun mal dort, wo Einfluss ist. Und Einfluss sitzt bei den Tätern. Und ganz ehrlich, dass die Opfer nicht im Rampenlicht stehen, ist doch gerade der Sinn von Opferschutz. Man kann nicht gleichzeitig Anonymität fordern und beklagen, dass man unsichtbar ist. Wer Aufklärung will, muss über die Verantwortlichen sprechen. Medien sind doch keine therapeutische Einrichtung.
Stefanie, Medien sollen analysieren und nicht therapieren, sagt der Mansplainer. Da hat er doch irgendwie recht, oder?
Ja, das Problem ist ja, dass sie eben nicht analysieren, ne? Also um sozusagen analysieren und den journalistischen Standards oder dem Auftrag der Medien, Medien haben ja auch einen öffentlichen Auftrag, gerecht zu werden, müssten sie das Thema ja von verschiedenen Facetten beleuchten. Und wir haben ja, also ich habe tatsächlich gerade im Rahmen meiner Arbeit bei der EAF Berlin, wir sind ja eine Non-Profit-Organisation.
Die Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft.
Da setzen wir ein Projekt um das Bündnis gemeinsam gegen Sexismus und wir haben einen Leitfaden veröffentlicht, kompetent über geschlechtsspezifische Gewalt berichten. Und da wurde eben nochmal deutlich, dass im Grunde die Art und Weise, wie Medien über diese Themen berichten, immer ähnlich abläuft, ne? Und sehr oberflächlich bleibt. Und es gibt mittlerweile auch einige Gegenbeispiele und die zeigen, also wenn man sich das anschaut, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt's gute Beiträge, zum Teil Dokumentationen, wo eben die Betroffenen im Mittelpunkt stehen. Dann ist das tatsächlich augenöffnend, ja, weil wir so wenig darüber erfahren, weil wir immer nur diese eine Facette, ne, die Facette der Täter in den Blick nehmen, dass aus meiner Perspektive Medien, die ja auch immer eigentlich auf der Suche sind nach etwas Neuem, einem neuen Ansatz, neuen Gesichtspunkt oder einer neuen Perspektive, viel mehr aus diesen Themen machen könnten, was auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher, auch noch mal mehr Leute oder andere Menschen erreichen würde. Und weil sozusagen die Systeme und ja auch die Medienhäuser nicht unbedingt Perspektivenvielfalt abbilden, geht das unter. Und das können wir eben jetzt hier an diesem Fall Epstein, finde ich, auch ganz gut durchdeklinieren. Ne?
Aber auf der anderen Seite, gerade weil wir beide ja auch die Medienlogik kennen, prominente Namen erzeugen die Reichweite. Reichweite erzeugt Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit erzeugt politischen Druck. Und der ist doch auch notwendig, damit eben Aufklärung und Transparenz funktionieren.
Genau, aber der politische Druck wird ja eben nur erzeugt, wenn ich es auch als strukturelles Thema wahrnehme. Solange die Berichterstattung sagt, hier ist Person XY und der ist sozusagen eine Täterperson und ich berichte aber eben genau nicht über das strukturelle Thema, das strukturelle Phänomen, ne, wo ich quasi auch die betroffenen Perspektiven, aber auch die Gesetzgebung, also wie wurde das überhaupt ermöglicht, wenn ich darüber nicht ausreichend berichte, sondern immer wieder nur diese Namen wiederhole, dann entsteht ja kein politischer Druck. Dann ist ja das Problem gelöst, wenn ich den Täter identifiziere und bestrafe.
Ne? Ganz genau, so. Sobald er vor Gericht gestellt wird, genau, und dann im Knast landet möglicherweise.
Und als Feministinnen arbeiten ja seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten daran, dass wir mit diesen Themen, dass wir da präventiv mit umgehen, dass wir die Strukturen ändern, dass sowas erst gar nicht ermöglicht wird, ja, oder jetzt im, oder zu einem vor allem nicht über so einen langen Zeitraum, ne? Also dass ja quasi die vielen Regelungen, die es gibt, also die Istanbul-Konvention oder zum Beispiel umsetzen, ne? Also es gibt ja, die Istanbul-Konvention ist die internationale Übereinkommen zu geschlechtsspezifischer Gewalt. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten auf struktureller Ebene, auf rechtlicher Ebene und so weiter einzugreifen. Und die Medien spielen da im Übrigen auch eine Rolle. Also die sind auch angehalten, ich sag mal, besser über geschlechtsspezifische Gewalt zu berichten, weil sie einen öffentlichen Auftrag haben.
Ja, du hast ja eben erzählt, dass ihr in eurer Akademie praktisch einen Leitfaden für die Berichterstattung erarbeitet habt, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Kannst du da 2, 3 wichtige Punkte nennen, die ihr den Medien an die Hand gebt?
Also erstmal ist es natürlich genau das Thema, die Themenauswahl. Also welchen Fokus setze ich? Also wie berichte ich und überlege ich mir einen Fokus, der eben fern fernab von den üblichen Themen, wer ist der Täter und hier so. So, dann geht es ganz viel um die Sprache. Also häufig geht es da ja um Partnerschaftsgewalt und dann Begriffe wie, weiß ich nicht, ne, Beziehungsdrama, also so verharmlosende Begriffe, ne, dass die vermieden werden. Dass da an dem Punkt muss ich sagen, ist es auch schon viel besser geworden als noch bei ein paar Jahren. Und da merkt man aber, wie dieser Epstein-Fall da rausfällt, weil da finde ich es wieder viel schlimmer, weil das sozusagen nicht in dieses Schema Partnerschaftsgewalt passt. Also mit welchen Begrifflichkeiten arbeite ich, um zu berichten? Dann geht es auch sehr viel darüber natürlich, wie arbeite ich mit Betroffenen zusammen? Also es gibt sehr häufig eben diesen Wunsch, also auch auf dieser Seite wieder eine möglichst tragische, gravierende Geschichte erzählen zu können und eine betroffene Person zu finden, die sich jetzt mal dahinsetzt und das mal so erzählt. Und wir wollen ja natürlich eben auch, dass die Betroffenenperspektive berücksichtigt wird. Aber dafür brauche ich zum Beispiel auch Sensibilität, ne? Opferschutz, wie gehe ich damit um? Ich kann nicht alle Fragen stellen, Retraumatisierung in diesem Prozess, also wie gehe ich verantwortungsvoll mit den Betroffenen wiederum
doppelte
um?
Doppelte Viktimisierung, also genau. Die Opfer wieder zum Opfer zu machen.
Genau. Ne? Und was sozusagen eine Empfehlung ist, ist ja ein wenig außerhalb der gängigen Berichterstattung zu sprechen und vor allem auch was wichtig ist, so die Geschichte auch so zu erzählen, dass deutlich wird, was sind denn noch Handlungsmöglichkeiten, also viele Betroffene sind ja und auch Angehörige sind ja extrem stark. Also das ist ja wirklich, man muss sich das ja mal vorstellen, die Stärke, die eine Gisèle Pelicot hat oder die Betroffenen haben, die da an die Öffentlichkeit zu gehen, das sind ermächtigende Handlungen, die da vollzogen werden. Mhm. Und das ist extrem mutig. Ne? Und man kann sozusagen ja auch durch eine Erzählung, Storytelling, Berichterstattung genau dieses Ermächtigende in den Fokus stellen. So. Und eben nicht nur diese Bilder, ne? die den Täter zeigen, quasi während der Tat. Ne? Also das ist ja das, was wir zum Teil sehen.
Und man kann ja auch über die Opfer berichten, selbst wenn man kein Opfer sprechen kann. Ja. Aber sozusagen von dem Moment an, wo man sozusagen die Strukturen deutlich macht, wird es ja auch klar, in welchen Zusammenhängen die Opfer zum Opfer geworden sind.
Ja. Und interessant ist eben zum Beispiel auch über die Auswirkungen zu sprechen. Also ne, das kommt ja viel zu kurz. So, also auch nochmal zu sagen.
Also die Folgen für die Opfer.
Die Folgen
zum Beispiel.
für die Opfer oder auch für die Angehörigen. Ne? Und natürlich aber auch zu zeigen, welche Hilfsstrukturen gibt es oder wie können die Betroffenen so auch so einen Fall verarbeiten, ja, so eine Gewalt überhaupt verarbeiten. Also auch quasi Geschichten zu erzählen, die deutlich machen, es gibt Handlungsoptionen. So.
Wir sprachen doch vorhin schon über die Faszination der Macht. Aber es bleibt doch die Frage, warum rührt uns Verletzlichkeit nicht genauso an, wie uns Macht fasziniert? Warum klicken wir eher auf Skandale als auf Traumaberichte?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so ist, muss
Meinst
ich sagen.
Du nicht?
Naja, ich glaube, das ist eben, nee, ich glaube, mein Eindruck ist, dass auch andere Geschichten sehr gut funktionieren können, nur wird es eben zu wenig umgesetzt. Ne? Also es ist ja,
dass sie einfach nicht da sind, diese Geschichten.
Genau, sie sind halt, also ich meine, ich will jetzt nicht, Journalismus ist ja auch schnelllebig, ich brauche schnell eine Geschichte, also vor allem mit Online-Journalismus, Social Media, da bleibt ja oft gar nicht die Zeit, jetzt noch sich sozusagen nochmal einen neuen Dreh zu überlegen, sondern der Fall ist raus, da wird wieder ein neuer Name genannt, wir müssen irgendwie berichten, wir schreiben eine schnelle Story und dann wird eben auf das Erlernte natürlich immer wieder zurückgegriffen. Und ich glaube, eine andere Berichterstattung erfordert erstmal, deswegen haben wir das ja auch in einen Leitfaden gefasst, erfordert sozusagen erstmal eine bewusste Auseinandersetzung damit, was könnte man denn überhaupt alles noch machen? So. Welche Anlässe gibt es? Vielleicht nicht immer nur den 25.11., den Tag gegen Gewalt an Frauen oder jetzt den 8. März. Man kann auch unterjährig berichten und vielleicht brauche ich eben für eine Geschichte mehr Vorlauf. Ne? Und das geht halt oft.
Und mehr Recherche.
Mehr Recherche. Und das geht oft unter. Und ich glaube aber schon, dass dass die Geschichten genauso interessant sein können und genauso viel Klicks erzeugen, wie die andere Berichterstattung, die ja im Grunde langweilig ist. Das steht ja auch in jedem Medium dasselbe.
Das ist wohl wahr. Aber trotzdem, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Denn, weißt du, wenn wir uns mit den Tätern beschäftigen und mit ihren teils monströsen Taten, das erzeugt ja auch so ein Gruseln. Da sind die Bösen, ich gehöre nicht dazu, ich kann mich abgrenzen. Wenn ich mich mit den Opfern beschäftigen muss, also Empathie zu haben, das macht ja etwas mit mir. Das ist doch viel anstrengender. Also die andere Seite ist doch auch bequemer für uns als Publikum.
Ja klar, also natürlich möchte ich über Prominente lesen und so weiter, die Klatschmagazine etc. Funktionieren auch immer noch gut. Vielleicht gibt's aber ja auch eine Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden.
Ja, weil ich glaube, das Publikum, also wir alle, wir haben ja auch ein Recht auf die Neugierde, was die Täter angeht. Die Frage ist, in welchem Verhältnis steht es dann und werden die Opfer dadurch unsichtbar? Aber das Problem ist doch auch, was folgt denn gesellschaftlich und politisch daraus, dass wir uns eben stärker für Netzwerke, Verschwörung und Eliten interessieren, als für die Folgen für die Betroffenen? Denn das heißt doch auch, wenn wir da keinen politischen Druck erzeugen, zum Beispiel durch Berichterstattung oder durch die Aufmerksamkeit des Publikums, dass wir uns auch weniger damit beschäftigen, was brauchen die eigentlich? Mhm. Was müssen wir eigentlich für Hilfsstrukturen schaffen, oder?
Genau, also aber das ist ja tatsächlich eben ein Problem. Ne? Also wir wissen ja, dass die Strukturen, die wir hier in Deutschland haben, unzureichend sind. Also da geht es dann ja auch um die Betroffenheit von Personen aus eben nicht öffentlichen und nicht spektakulären Fällen. Das ist natürlich der Großteil der Betroffenen hat Gewalt und Missbrauch jetzt nicht durch eine prominente Person erlebt. Und wir wissen ja seit Jahrzehnten, dass diese Strukturen unzureichend sind, dass es nicht genügend Plätze zum Beispiel in Frauenhäusern gibt, dass wir jetzt auch, wenn sich zum Beispiel eine betroffene Person an die Polizei wendet, dass sie nicht immer auf jemanden trifft, der geschult ist im Umgang mit diesen Themen. Wir wissen, dass in den Gerichten Personal geschult werden muss, weil zum Beispiel es noch sehr viele Klischees im Kopf gibt, wie Betroffene sich verhalten müssen. Ne? Also sie müssen sich wehren und laut sein und dass psychologische Muster ja oft in die Richtung von Einfrieren gehen, sich nicht mehr bewegen können, dissoziieren und so weiter. Das ist auch immer noch nicht flächendeckend bekannt und hat dann wiederum Einfluss auf Verurteilungen. Wir wissen, ja, also da gibt es einfach sehr, sehr, sehr viel zu tun, dass aus feministischer Perspektive auch schon sehr lange angemahnt wird. Und genau wie du das vorhin beschrieben hast, wäre es sehr schön, wenn wir die passende Berichterstattung dazu hätten, die genau diese Problematiken in den Vordergrund stellt und die eben nicht, wie das bisher meistens der Fall ist, das Thema auslagert auf Einzelpersonen, vor denen man sich gruselt, ja, die dann irgendwie haftbar gemacht werden. Allzu häufig haben wir ja auch ein Problem jetzt bei der Gesetzgebung mit Verurteilungen, mit Beweisen, ne? Und dann wird sehr schnell bei einem Freispruch gesagt, ach ja, das war irgendwie vielleicht eine Falschanklage oder sowas. Dabei sind es häufig Mangel an Beweisen.
Im Fall Epstein gibt es ja auch den Punkt, dass ein junges Mädchen ihre Anklage zurückgezogen hat, die sich auch auf Trump beziehen soll.
Ja, genau. Ja, ich meine, ne, in dem, also häufig, mittlerweile gibt es ja öfter Videos, weil die Täter ihre Gewalttaten selber filmen. Ne? Und das war jetzt ja auch wir haben sozusagen immer noch einen Begriff von, also ein Opfer muss sozusagen ein richtiges Opfer sein. Ja, also es muss,
Was meinst du damit?
Naja, also ein richtiges Opfer ist möglichst unschuldig, hat auf gar keinen Fall irgendetwas dazu beigetragen. Ne? Deswegen hat der Fall Pellicot auch so gut funktioniert, weil das tatsächlich ja einfach eine verheiratete Frau war, die sich nicht zu Schulden gekommen lassen hat. Und die
ihren Mann sogar über viele Jahre geliebt hat.
Geliebt hat. Und es gab diese wirklich endlosen Beweismittel in Form von Daten und Videos und Bildern und so weiter. So, und wenn wir jetzt das zum Beispiel mit anderen Fällen, Gina-Lisa Lohfink, ne? Da gab es zwar auch Videoaufnahmen, aber...
Das musst du mal kurz erklären.
Genau, also der Fall Gina-Lisa Lohfink, wurde 2016 verhandelt. Und da ging es eben, damals ging es schon darum, dass ihr eine Falschaussage vorgeworfen wurde, weil sie zwei Männer der Vergewaltigung bezichtigt hat. Und da gab es Videoaufnahmen, und auf denen sie auch Nein sagt. Aber sie war zum Beispiel unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ja, so. Und da wurde eben dann angezweifelt, dass sie sich gewehrt hat, dass sie wirklich Nein gesagt hat, wurde dann der Falschaussage bezichtigt. Und dieser Fall ging ja sehr stark durch die Medien, und er wurde eben immer wieder angezweifelt, und das passiert auch in vielen anderen Fällen, dass sie sozusagen wirklich ein Opfer war, ne? Hat sie nicht irgendwie doch eingewilligt oder so? Und diese Logik, ne, also jetzt platt gesagt, sie hatte ja einen kurzen Rock an und dann ist sie irgendwie selber schuld, die wirkt nach wie vor
auf vielen Ebenen, auch unbewusst.
So. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was strukturell sich verändern muss. Das Strafrecht wurde ja mittlerweile dann auch reformiert. Also es soll eben stärker ja in die Richtung gehen, dass es eine Einwilligung braucht, also ein Konsens. Ja heißt ja. Aber auch da gibt es noch viele Lücken. Ne? Und allzu häufig, und das geht dann eben wieder einher mit der, auch mit dieser Art der Berichterstattung, werden eben die Täter sozusagen auch geschützt dadurch, ne, dass eben gesagt wird, der wusste das ja gar nicht wirklich, also ne, der war ja gar nicht, konnte nicht davon ausgehen, dass sie wirklich Nein gesagt hat.
Du hast dich ja viel mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt, auch mit den unterschiedlichen Kampagnen, die es gab. Du hast selbst eine Kampagne initiiert in dem Zusammenhang oder mit initiiert. Würdest du sagen, von Hashtag Aufschrei über MeToo, jetzt der Fall Epstein, verändert sich etwas positiv im Sinne der Opfer in der Öffentlichkeit, was die Wahrnehmung angeht, auch was die Glaubwürdigkeit angeht, weil du ja eben auch erzählt hast, wie stark die Frauen und Mädchen denen Gewalt angetan wurde, wie stark die oft angezweifelt werden.
Also mein Gefühl ist schon, dass sich Dinge positiv verändern. Vor allem tatsächlich auch nochmal seit Hashtag MeToo gibt es immer mehr Personen in Verantwortungspositionen, die das anfangen ernst zu nehmen. Der Begriff Sexismus zum Beispiel wird wesentlich häufiger verwendet als früher. Also nicht mehr so ganz so tabuisiert und verschrien, über dieses Thema zu sprechen. Mein Gefühl ist, dass sozusagen das allgemeine Bewusstsein höher ist für diese Themen, ne? Oder auch für die Problematik, und dass es auch mehr Personen gibt, die ein Interesse haben, anders damit umzugehen als früher. Aber natürlich ist noch viel Luft nach oben.
Es hat sich was verändert. Es hat sich auch zum Positiven verändert, was die Wahrnehmung der Opfer und die Unterstützung der Opfer angeht. Aber ich glaube, viel Luft nach oben, das können wir, glaube ich, auch so stehen lassen. Vielen Dank, Stefanie.
Danke für die Einladung.
Männer haben auch in den Medien das Sagen. Deshalb kommen Frauen viel weniger vor. Doch nicht hier bei mir.
Hi Bascha, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe vor kurzem eine spannende französische Wissenschaftlerin kennengelernt, von der ich dir gerne erzählen würde. Sie heißt Marion Guérin, ist 32 Jahre alt und Immunologin, also erforscht unser Immunsystem. Letztes Jahr wurde sie mit dem L'Oréal UNESCO-Preis für junge weibliche Talente in der Wissenschaft ausgezeichnet. Am Institut Pasteur in Paris forscht sie an der Schnittstelle von Immunologie und Krebsforschung. Dabei wird das eigene Immunsystem aktiviert, um Tumore zu bekämpfen. Das hilft zum Beispiel zu verstehen, warum manche Behandlungen funktionieren und andere nicht. Denn Krebs ist besonders schwierig zu erforschen, weil es keinen einzelnen Erreger gibt, sondern die eigenen Zellen entarten. Deshalb wird es auch nie das eine Medikament geben, das alle Krebsarten heilt. Stattdessen braucht es leider viele, oft personalisierte Therapien. Neben ihrer Forschung engagiert sie sich für mehr Gleichberechtigung in der Wissenschaft. Denn in Frankreich sind nur etwa 29% der Forschenden Frauen. Gerade für Wissenschaftlerinnen mit Kindern ist der Karriereweg oft schwieriger, weil Unterbrechungen im Lebenslauf schnell zum Nachteil werden. Marion Guérin hat beides geschafft, eine Familie gegründet und Karriere gemacht. Heute nutzt sie ihre Bekanntheit, um junge Frauen zu ermutigen. Sie öffnet ihr Labor für Schülerinnen und Studentinnen, auch für Schüler und Studenten. Aber sie sagt, Forschung braucht Vielfalt und vor allem unterschiedliche Perspektiven. Ich habe das Gefühl, dass sich da echt was verändert, also im Vergleich zu meiner Schulzeit. Vor allem mit solchen Vorbildern wie Sie, da hätte ich fast Lust, auch nochmal Biologie zu studieren. Liebe Grüße, deine Elisa.
Hallo Elisa, eine erfolgreiche Wissenschaftlerin, die über ihren eigenen Tellerrand blickt und junge Frauen von einer wissenschaftlichen Karriere überzeugen will. Toll, danke, dass du uns davon erzählt hast. Elisa Kautsky gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hallo Silke, wie geht es dir? Stimmt dich der nahende Frühling etwas milder? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun wieder ich, sprachlos und kurz vor der Explosion. In der Debatte um ein Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche hat die britische Zeitung The Guardian den Beitrag eines 14-jährigen Mädchens veröffentlicht, das sich für ein solches Verbot ausspricht, ja es sogar fordert und herbeisehnt. Warum? Schlicht vor dem Hintergrund, dass Mädchen, wie sie erzählt, egal was sie im Netz tun, ob sie sich mit ihrem Haustier zeigen oder den Eyeliner ziehen, mit einer Kaskade männlichen Hasses überzogen würden. Jungs, oft im Alter der Mädchen, nutzen die Kommentarspalten, um sich über die Körper des Mädchens auszulassen, ihren vermeintlichen Geisteszustand und die Frage, ob sie eine Schlampe sei. Manche der Mädchen seien in den Augen der Jungs, die ihnen wohl oft genug bekannt sind, durchgefickte Matratzen, die zu verdorben seien, für die Jungs in Betracht zu kommen. Andere bekämen die Beine nicht auseinander und seien deshalb unfickbare Objekte. Außerdem zu hässlich, zu dumm, zu behindert. Wie gesagt, die Mädchen posten Bilder und Clips von sich in ihren Kinder- oder Jugendzimmern mit ihren Stars und Pferdepostern an der Wand und dem Meerschweinchen auf dem Arm. Die Jungs sind oft genug Klassenkameraden. Mir fällt dazu nicht viel ein. Ich bin, was selten vorkommt, sprachlos und habe Fantasien, die ich mir aus Gründen von Humanität und Anstand kaum eingestehen mag. Aber ja, was soll man mit diesen Jungs machen? Welche Strafen sind drakonisch und mit der Vorstellung von jugendkonform, als dass sie angebracht wären und etwas bringen würden? Quälen und Vierteilen sind es nicht. Wo aber, und diese Frage ist fast noch größer als meine Wut, die wie ein Bovist heranwächst, kommt das her? Wo kommt dieser Hass von männlichen Kindern und Teens her, Mädchen fertig zu machen? Und zwar nicht, weil diese Mädchen ihnen irgendetwas getan hätten, sondern einfach, weil die Jungs es können. Aufgrund des Umstands, einen Penis zwischen den Beinen zu haben, ermächtigen sie sich, diejenigen zu attackieren, die weiblich sind. Rein aus Prinzip. Und zwar auf eine, nämlich sexualisierte Weise, die fern aller Diskussion und Akzeptanz steht. Was erleben diese Jungs, dass sie meinen, beziehungsweise dass sie ein Bedürfnis haben, Mädchen nicht nur zu verletzen, sondern auszulöschen? Denn darum geht es. Sie schwingen sich zum Herrn über die Existenz des Mädchens auf. Ihren Kriterien von lebenswert oder nicht lebenswert zufolge entscheiden sie, ob ein Mädchen zu ficken sei oder nicht, was sie gleichsetzen mit der Berechtigung zu deren Existenz. Wie gesagt, ich suche noch nach den Möglichkeiten adäquater und deutlicher Konsequenz. Bis mir oder besser Pädagogen und juristisch geschulten Menschen diese einfallen, überlasse ich mich Fantasien, die man öffentlich nicht benennen sollte, will man sich nicht des Aufrufs zur Gewalt schuldig machen.
Hey, danke, liebe Silke. So, wollt ihr jetzt mal eine gute Nachricht hören? Es gibt ein wichtiges Signal aus Brüssel. Die Europäische Union stärkt den Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist der Bürgerinitiative My Voice, My Choice zu verdanken, die über 1 Million Unterschriften gesammelt hat. Künftig dürfen die Mitgliedstaaten der EU Fördermittel nutzen, um Frauen konkret bei Abtreibung zu unterstützen. Das ist besonders relevant für Frauen, die in Ländern mit sehr restriktiven Regelungen leben und für einen Eingriff ins Ausland reisen müssen. Und diese Nachricht ist mehr als eine finanzielle Entscheidung. Es ist ein klares Zeichen für Selbstbestimmung, Solidarität und gleiche Rechte für Frauen in ganz Europa. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch da wir uns in dieser Folge mit so viel Hässlichem rumschlagen mussten, will ich euch zum Schluss noch einen sehr schönen Gedanken mitgeben. Und zwar von der berühmten mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Wegen einer Kinderlähmung war Frida Kahlos rechtes Bein etwas dünner und kürzer. Deshalb fragte Frida ihre Füße: Füße, wozu brauche ich euch, wenn ich Flügel zum Fliegen habe? Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.